Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. So, willkommen Matthias.
Hallo.
Beziehungsweise du darfst eigentlich zu mir willkommen sagen, weil ich hier in deinen heiligen Hallen bin mal wieder. Mit den vielen Exponaten, die du immer ausstellst. Heute beim Trendbeobachter. Und fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Was ist denn überhaupt der Trendbeobachter? Also wenn du dich vielleicht mal kurz vorstellen kannst.
Gerne. Also viele würden sagen, es gibt Trendforscher und Zukunftsforscher. Wir behaupten, das kann man gar nicht forschen. Denn wenn es so leicht wäre, wären wahrscheinlich alle Kollegen irgendwie CEO bei Siemens oder bei Jungfermatt. Wir beobachten die Gegenwart, aber so intensiv, dass wir Dinge finden, die für die meisten Zukunft sind. Also wir wollen Vorreiter finden, Paradebeispiele, Innovationen aller Art, Prototypen, also Dinge, wo irgendjemand schon die Kraft auf die Straße kriegt. Weil die Kristallkugel-App haben wir auch nicht.
Okay.
Das heißt, es ist doch viel, viel relevanter, was heute schon geht, was heute schon lebendig ist, als Behauptungen, die in 10, 20 Jahren völlig anders laufen. Denn Innovation ist eben auch Risiko. Innovation und Wandel ist eben auch ein bisschen Zufall und nicht nur irgendwie geradlinig.
Mhm. Hättest du, wenn du das in einem Satz zusammenpacken müsstest, also was ein Trend ist?
Ein Trend ist eine Veränderung über verschiedene Ebenen hinweg. Und wenn die Veränderung so massiv ist, dass sie nicht nur Monate und Jahre hält, sondern vielleicht Jahrzehnte, da bist du schon mal Megatrend. Mhm. Und unten raus, auf der anderen Seite, hättest du irgendwo die Mode, die vielleicht Wochen und Monate gilt. Mhm. Also nochmal, ne? Also Wochen, Monate, die Mode, Monate, Jahre, der Trend und die Megatrends dann richtig lange.
Nochmal eine Ebene drauf. Vielleicht kurz zu deiner Person. Wie bist du dazu gekommen, das Thema aufzugreifen? Bevor wir weiter in die Trends reingehen?
Ja, gerne. Also vor meiner Selbstständigkeit, das sind jetzt, glaube ich, so 15 Jahre, war ich zuständig für Markteinführungen. Mhm. Wenn man es hochrechnet, also 100 Stück plus minus. Vor allem von der kommunikativen Seite, in allen Branchen damals. Das ist so die Basis. Und heute haben wir unser Profil selber erarbeitet, denn sowas wie ein Trendbeobachter gibt es tatsächlich nur einmal. Also diese Positionierung im Hier und Jetzt, ja, das macht uns einzigartig, wenn man so will.
Und im Vergleich, oder wenn ich mein einzigartig, ja, definitiv. Also ich beschäftige mich ja auch schon länger mit dem Thema und habe ja mit dir auch ein paar Gespräche gehabt. Ein Zukunftsforscher, oder es gibt ja einige Zukunftsforscherinstitute. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist der Unterschied, dass die sich nicht aus dem Hier und Jetzt heraus mit Themen bewegen, sondern eher die Glaskugel auspacken und sagen, weiter in die Zukunft schauen als Unterscheidung.
Das behaupten wir zumindest, ne? Die haben ihre eigenen Varianten, aber die forschen zum Beispiel alle. Mhm. Also wie auch immer und methodisch etc. Wir forschen gar nicht. Wir sagen, es gibt genug Informationen. Es ist eher so, dass Menschen und Organisationen überfordert sind, dass sie jeden Tag Troubleshooting betreiben, aber nicht keine Zeit haben für die Zukunft. Mhm. Okay. Also das ist der viel größere Druckpunkt, als Daten und Zahlen für 2040 rauszufiltern.
Mhm. Lass uns doch mal einsteigen. Du hast ein längeres Papier veröffentlicht, wo du einige Thesen drinne für die Zukunft veröffentlicht hast. Und da sind viele sehr spannende Thesen und du hast die einkategorisiert, die ganzen Thesen. Wie bist du auf die Kategorien gekommen?
Och, das sind Thesen, die wir das Jahr über entwickeln und dann fürs Folgejahr veröffentlichen. Die sollen auch erstmal provozieren und anregen. Und da müssen wir sie einfach sortieren, weil wir eben nicht überfordern wollen. Also haben wir sie sortiert in Technik und Mensch oder Gesellschaft und Mensch, damit es ein bisschen kleinere Pakete werden.
Und was sind für dich so die wichtigsten Trends? Also nehmen wir einfach mal praktisch drei Trends für 2020.
Boah, also es gibt unfassbar viele Themen. Ein Thema, was sehr, sehr in der Presse geritten wird, ist KI. Ja, es gibt ja quasi keine Zeitung mehr ohne KI. Man hat so das Gefühl, dass Digitalisierung als Buzzword jetzt abgelöst wird durch KI.
Mhm. Kann ich definitiv bestätigen. Und meistens da gar kein KI hinterhin steckt, was gerade KI als KI verkauft wird.
D'accord. Ein Thema, was sicherlich unterschätzt wird, ist nach wie vor Selbstoptimierung. Mhm. Ja, also das ist zum Beispiel ein Trend, den kann man kaum noch hören. Aber wir haben hier Beispiele, wo man die Ohren anlegt, wie weit der Mensch das treibt. Also nimm nur die Cyborgs, ja, die Menschen, die sich chippen lassen aus gesundheitlichen oder aus Lifestyle-Gründen, damit sie vielleicht mit dem Chip in der Hand eine Tür aufschließen können. Und da ist es, naja, ist gewagt, aber da ist es wahrscheinlich nur noch, naja, Monate, bestenfalls Jahre weit entfernt, dass irgendein Großer mal sowas anbietet, also eine Telekom, ein Amazon, ein Intel. Weil es macht gar keinen Sinn, ein Telefon rumzutragen, wenn es auch im Handgelenk liegen könnte. Jetzt mal ein bisschen crazy, aber Selbstoptimierung hat unfassbar viele Facetten. Es gibt zum Beispiel zunehmend Plattformen, die geben dir Ratings. Es gibt Plattformen, die prüfen, ob du überhaupt existierst, ja, auf Basis der Ratings, weil natürlich Online-Händler unheimlich viele Probleme haben mit Fake-Accounts und so weiter. Mhm. Und da sind wir vielleicht schon im dritten Thema, also schon ein bisschen konkreter, aber das Problem, dass du Informationen nicht mehr glauben kannst, ist echt ein großes. Mhm. Das liegt nicht nur an Herrn Trump, aber es gibt zum Beispiel mittlerweile Plattformen, da kannst du Videos faken. Mhm. Ja, da kannst du also einen neuen Text über Obamas Rede packen oder über deine. Und ich glaube nicht, dass das Volk, geschweige denn Entscheider, geschweige denn Marketingabteilung, vorbereitet sind auf Videos, die der Kunde glaubt, aber die gar nicht produziert, jemals gesagt wurden. Es sind jetzt nur mal drei Themen, die irgendwie da draußen schwirren. Aber ja, Wandel gibt es ja genug.
Definitiv. Alles auch sehr spannende Themen. Dieses Thema Selbstoptimierung ist jetzt, wo du es so ansprichst, natürlich ein sehr spannendes Thema, weil das habe ich selber bei mir auch festgestellt. Ich meine, Selbstoptimierung geht ja mittlerweile über den mehr Disziplin und mehr Sport und diese ganzen Sachen hinaus, dass man ja wirklich versucht, seine Effektivität, Effizienz in allen möglichen Sachen auch zu messen. Also Apple Watch einfach mal als einen Vertreter als Beispiel zu nehmen. Jeden Monat wird da gefühlt eine neue Funktion reingenommen, wo man alles messen kann, was es von Geräuschkulisse, also damit du besser effizienter arbeitest und dann den Geräuschen entgehen kannst und Atmosphäre schaffen kannst, von Blutdruck, von Herz, von sonstigen Sachen. Also du fängst ja an, deinen ganzen Körper zu optimieren und gar nicht mehr in dich hereinzuhören. Das heißt, das ist so die eine Stufe, und die andere Stufe ist ja dann, wo ich wirklich, sage ich mal, ins Menschliche reingehe, wo ich wirklich zum Cyborg werde. Wenn du jetzt an das Thema rangehst, also so einen Trend, sage ich mal, erforschen, tust du es überhaupt erforschen? Weil du machst ja keine wissenschaftliche Untersuchungen. Also es ist eher Learning by Doing wahrscheinlich oder in der Praxis durch Gespräche, oder wie hast du den Trend zum Beispiel als aufgegriffen?
Wir kommunizieren ganz offen, dass wir nicht forschen. Mhm. Ja, das kann man kritisieren. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil unser Kunde im Laufe des Prozesses immer selber entwickelt, was denn für ihn wichtig ist oder richtig oder falsch ist. Wir testen, wir fahren dorthin, wo es passiert, ein bisschen wie du. Und es sind auch mal Reisen, die eben weitergehen. Ich war auf der Slush in Helsinki oder gehe jetzt auf die Southwest Bay in Austin. Da war ich auch noch nie und ich werde vielleicht auch nie zweimal hinfahren. Aber einmal sich ein eigenes Bild machen, ist schon ein großer Schritt. Ich fahre jetzt vielleicht auf eine Delegationsreise im Land Baden-Württemberg. Also, aber gar nicht so sehr, auch um diese Länder zu kennenzulernen, aber auch um das Auftreten der deutschen Delegation dort kennenzulernen. Also ich finde es eigentlich ganz interessant, wie mit welcher Haltung da so aufgetreten wird. Unterm Strich lesen wir wie bekloppt. Also manchmal sind die Lesestoffe, die Zeitungen so viel, dass mir schon zu viel wird. Aber da der normale Mensch, sprich unser Kunde, nur in Meetings sitzt und relativ selten liest, hast du allein durchs Lesen einen unheimlichen Vorsprung.
Provokant gesagt, ist dann ja das ganze Thema eigentlich recht banal, ja. Weil du übernimmst die Aufgabe für einen Kunden, indem du zu einem Thema dich einliest, forschen nicht als wissenschaftlich, sondern forschen eher in dem Rumstöbern, mit Leuten reden, also dem Thema nachhakst, dich in dem Thema vertiefst und daraufhin dann quasi das Thema dem Kunden vorstellst, beziehungsweise über den Trend berichtest.
Also die neuen Schritte, die wir benutzen oder die neuen Werkzeuge, veröffentlichen wir. Wir machen sogar Trendbeobachter-Ausbildungen. Ja, okay. Also wir hatten jetzt eine Ausbildung, wo wir beim Kunden echt ersatzlos gestrichen sind. Das ist sogar im Umsatz. Aber das ist nicht schlimm, weil da draußen ist so viel Bedarf.
Okay. Wenn du jetzt mal die drei Trends, die du angesprochen hast, das waren ja eher nähere Trends. Wenn du mal so langfristige, die drei langfristigen Trends, vor Augen? Also langfristig, sagen wir mal, 10, 20, 50 Jahre, also sowas, was du glaubst, was die Welt revolutionieren wird oder was du gerade siehst, was die Welt revolutionieren wird.
Also was wie KI verändert tatsächlich die Welt, ja. So was wie Nachhaltigkeit, da sind wir noch an der Gabelung. Ich bin noch nicht überzeugt, dass wir alle aufhören zu fliegen. Auch nicht die, die heute demonstrieren. Weil wenn die älter werden und mehr Budget haben und vielleicht ein bisschen bequemer und so weiter, dann schauen wir mal. Aber wenn man zum Beispiel Nachhaltigkeit in eine Kreislaufwirtschaft drehen könnte, dann wäre man eine neue Epoche. Also dann wäre Musik drauf. Wenn du so willst, ist auch die Machtverschiebung ein Megatrend vom Herrn. Also wird es manchmal schwindelig und manchmal auch schlecht. Wenn du schaust, wie Europa, Deutschland an Stellenwert verliert, wie China konsequent Themen aufbohrt und mächtig wird und Kredite vergibt wie bekloppt. Also das ist fast schon irgendwie eine eigene Säule, weil die hat mit jedem Trend zu tun. Also es ist so spannend, weil jede Organisation im Grunde einen anderen Schwerpunkt legen sollte. Ne?
Okay, spannend. Ich habe mir deine Thesen im Vorfeld da durchgelesen und was ich interessant fand, dass was du auch gerade jetzt wieder genannt hast, also Roboter und AI kamen fast in allen Thesen vor, gefühlt. Mhm. Und das ist ja anscheinend eins der größten Themen dann.
Ja, du hast die Situation, dass Europa schrumpft. Und zwar quer durch. Deutschland auch. Deutschland ist eines der ältesten Länder der Welt, mit Japan zusammen ganz, ganz weit vorne. Also da sind wir Weltmeister fast. So, das sorgt, wenn du das so dir ein bisschen einfach machst, dafür, dass, wenn wir keine Einwanderung haben, dass jeder einen Job hat. Und Arbeitgeber permanentes Problem, dass die Mitarbeiter zickig werden, hat ja auch Vorteile, aber es ist auch sportlich, dass Mitarbeiter selten sind, teuer werden und so weiter. Was machst du? Du musst automatisieren. Sonst kannst du die Arbeit ablehnen oder selber machen.
Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Gibt es ja den berühmten Spruch.
Und da musst du rein, weil, naja, und egal wie du es tust, über Roboter, die physisch irgendwie laufen, von Boston Dynamics oder was auch immer, über Algorithmen, das sind ja irgendwie Roboter oder KI-Dinger. Ich glaube, da ist der Unterschied gar nicht so wichtig. Aber du willst und du musst die Performance hochhalten, die Produktivität, die übrigens auch runtergeht, wenn dein Volk schrumpft. Du musst da rein und alle werden es tun.
Wo würdest du sagen, stehen wir gerade in der Skala bei dem ganzen Thema?
Hoffentlich kurz vorm Aufwachen.
Ja, also heißt?
Nimm nur mal die Demografie und das ist ja einer der Trends, der am stabilsten ist. Aber ältere Menschen geben weniger aus. Ältere Menschen haben älteres Wissen. Ältere Menschen gehen weniger Risiko. Die Jungen können Dreisatz rechnen, ja, die wissen genau, dass sie fordernd sein können, um 17 Uhr nach Hause gehen. Also allein das Thema ist abendfüllend, weil wir ein bisschen von der Substanz leben. So, jetzt komme ich so negativ rüber. Ich will eigentlich Mut machen, weil Angst haben die Deutschen genug. Aber man muss vielleicht auch irgendwie mal einen Spiegel vorhalten, weil ich glaube schon, dass wir alle, und ich habe mich auch selber schon entdeckt oder ertappt, schon noch bequem sind. Ja, wir gehen so weit wie nötig, aber die Großwetterlage ist sehr stürmisch. Wenn du zum Beispiel schaust, dass Audi 40% des Ertrags in China macht und China, heute stand in der Zeitung, minus 40, so viel Wirtschaftswachstum Rückgang hat, wie seit 30 Jahren nicht. Also wir müssen gucken, wo wir das Geld morgen verdienen, ne? Und mit welcher Haltung und ob wir alle vielleicht nochmal einen Gang hochschalten.
Jetzt ist es ja trotzdem so, also ich finde, das ist mal sehr interessant, die Diskussion, weil einerseits gerade das Thema künstliche Intelligenz ist ja in jedermanns Munde, jeder redet drüber, überall, auch wenn man auf Social-Media-Kanälen schaut, wer alles Experte ist, wer alles eine Meinung dazu hat, was da alles passiert, dann forscht man ein bisschen und merkt, okay, das, was ihr als künstliche Intelligenz nennt, ist vielleicht ein kleiner Algorithmus, der ein bisschen antrainiert wurde. Also so die Wahrnehmung bin ich bin ich so in einer Welt dazwischen. Einerseits sage ich, kurz vorm Aufwachen, weil das ist ein Thema, was massiv ist, was kommt, was die Welt revolutionieren wird. Gleichzeitig bin ich immer an der Stufe, halte den Ball mal flach, weil all das, was gerade so als die Lernende, also der Computer, der gegen den Schachmeister gewinnt, ja, das ist phänomenal, aber es ist immer noch so, der ist für diese eine Aufgabe trainiert und kann auch nur die eine Aufgabe. Das ist weit weg von dem, was die Menschen können. Also so dieser, für mich fällt es immer schwer, da einzuordnen zum Thema Aufwachen, zum Thema, wann müssen wir drangehen, weil ich nie genau weiß, an welcher Stufe stehen wir. Wo ich aber vollkommen bei dir bin, ist gerade das Thema Bequemheit. Natürlich haben wir eine Generation, die es sich leisten kann, weil es uns sehr gut geht, weil es sehr bequem ist, was natürlich gleichzeitig aber auch solche Innovationen oder solche Trends auch ein bisschen, ja, hindert, muss man so zu formulieren.
Also was da hilft, ist dieser, zum Beispiel dieser Gartner-Hype-Cycle, ja, wo man sieht, wie weit ist dieses Buzzword schon? Ist es irgendwie schon relevant? Muss ich es noch ein bisschen beobachten? Wenn ich jetzt einsteigen würde, würde ich vielleicht mehr Geld verbrennen, als dass ich tatsächlich den Markt bearbeiten kann. Also das hilft enorm, um diesen Verlauf zu bewerten, weil es dauert tatsächlich bis zu 10 Jahre, ja, bis Themen richtig relevant werden. Nimm 3D-Druck. Ja. Der 3D-Druck ist jetzt so stark, dass du ihn wirklich auch haben musst. Aber es gibt ihn schon seit den 80ern.
Ich habe seit 4, 5 Jahren sogar einen 3D-Drucker.
Ah, also einer ist.
Und jeder fragt mich, wofür ich es brauche.
Ja, und am Anfang war es bestimmt schwierig und teuer und zickig, das Teil. Wenn du jetzt einsteigst, hast du es viel, viel leichter. So, also meine Forderung ist nicht immer gleich mitzumachen, sondern sich das Thema anzugucken, um dann nicht überrascht zu werden. Weil sowas wie KI klappt tatsächlich sehr gut bei Bilderkennung. Aber bei anderen Themen überhaupt nicht. Ja. Und ist jetzt ein selbstfahrendes Auto KI? Weiß ich nicht. Ist ja im Grunde auch egal. Aber wenn du Autobauer bist, dann wirst du früher oder später nach Jerusalem gehen und zum Mobileye gehen, weil die die Technik haben, wo du wirklich im Innenstadtverkehr von Jerusalem fahren kannst. Und zwar heute. Und das kostet jetzt eben nicht mehr 30.000 Euro pro Fahrzeug, sondern vielleicht 4, 5, 6. Und dann merkt man, okay, langsam muss ich wirklich was im Kasten haben, wenn ich Autos baue. Weil offensichtlich verschieben sich da auch die Verteilung der Einkommen. Also für was zahlst du heute für ein Auto? Einmal für das Unterhaltungsprogramm und dann vielleicht fürs Selbstfahrende. Vielleicht noch für die Batterie. So, also das sind jetzt Anbieter, die heißen vielleicht nicht Daimler. Weil die Batterie kommt nicht von Daimler, die Software, weiß nicht genau. Ja. Und das ist dann vielleicht verheerend.
Ja. Da auch ein schönes Beispiel. Also auch da tun sich ja aus meiner Erfahrung, bin ja in Automobilbranchen mit unterwegs, tun sie sich ja massiv schwer, auch für sich die grundlegenden Pfeiler auf die in den Boden zu hauen. Beispiel BMW, die ja jetzt gerade vor kurzem bekannt gegeben haben, dass die eigentlich gar nicht mehr dieses Mobilitätsanbieter sein wollen, sondern die wollen wieder Autohersteller werden. Die wollen sich darauf konzentrieren, das beste Auto zu bauen. Und einerseits kann man das ja nachvollziehen, weil ganz viele, die jetzt in Mobilitätskonzepte investiert haben, es hat keiner irgendwie die passende Lösung, keiner hat den Markt richtig überschaubar gewonnen, keiner hat irgendwie damit auch Gewinn gemacht bisher jemals. Deswegen aus der Perspektive zu sagen, ja, man muss nicht jedem Trend hinterherlaufen und man soll sich auch darauf fokussieren, was man kann, ist definitiv eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist natürlich an der Stelle auch wieder, wenn der Trend kommt, oder wenn das Thema kommt, dann ist der unaufhaltsam und überschlägt andere komplett. Und dann wird man nachher degradiert als, stell mal nur noch die Karosserie dahin und das ist die geringste Marge, die du haben kannst. Also es ist einerseits ein nicht zu früh reingehen versus ein Warten und Verschlafen. Und da tun sich, glaube ich, generell die ganze Generation relativ schwer, mit diesen Trends umzugehen in Summe.
Ja, das ist auch menschlich. Also du willst einfach nicht den Ast absägen, wo du gerade drauf sitzt und heiden Geld verdienst, ne? Aber wenn du gerade beim Auto reinbohrst, so ein Szenario von unserer Seite, du hast gerade gesagt, ja, der Mensch zahlt quasi für die Fahrt von A nach B. Das klappt ja auch, das klappt bei Carsharing. Ja, die Autos werden nicht geschrottet, die sind ordentlich benutzt. Also da ist doch völlig egal, welche Marke draufsteht. Jetzt verdient aktuell keiner am Carsharing, scheinbar, also die Daten. Aber die Wettbewerber, die Ridesharing und Carsharing anbieten, sind ganz andere Monster als irgendwie Autobauer. Ja, die Budgets, die Aktienbewertungen sind wahnsinnig hoch. Das heißt, die haben viel mehr Spielgeld als jeder Autobauer. Und dann ist schon die Frage, wenn das selbstfahrende Auto kommt, die Marke egal ist, der reine Transport, zumindest in der Stadt, dafür das Relevanteste, dann wird ja dieses selbstfahrende Auto zum Lastenesel. Wie ein Flugzeug vielleicht, ja. Das muss robust sein, ständig fahren, möglichst wenig Wartungskosten haben. Parken tut es übrigens sowieso nie, weil es fährt ja so
billiger. Mir ist egal, ob es ein Airbus oder ein Boeing ist.
Genau. Aber schau dir die deutschen Autobauer an. Ich kenne keinen einzigen, zumindest keine Daten drüber, dass irgendeiner überlegt, so ein B2B-Lastenesel-Teil zu bauen. Obwohl es ziemlich auf der Hand liegt, dass ein selbstfahrendes Auto, das in Uber betrieben wird, kein Porsche 911 sein wird, sondern irgendwie so ein Teil, das halt fährt.
Es gibt ja den berühmten Post-E-Scooter. Ich glaube, der heißt E-Scooter. Und das fand ich ja auch sehr schön, weil im Endeffekt hat mir jemand erzählt, das Ganze ist ja von der Post gebaut, weil kein anderes bauen wollte. Und ich glaube, Ford liefert den Chassis für den Wagen. Und Ford, einer der weltgrößten Automobilhersteller, ist quasi degradiert auf einen Chassislieferanten. In der Wertschöpfungskette weiter hinten mit einer niedrigen Marge. Das ist ja genau so ein Beispiel.
Ja, und dann ist die Frage, ob das chinesische Chassis nicht irgendwann günstiger ist. Mhm.
Spannend. Also ich glaube, Automobilbranche ist ja eh, wie gesagt, so ein massiver Umbruchtreiber, weil gleichzeitig auch die berühmte deutsche Angst, Arbeitsplätze und müssen wir dran festhalten und ist so alles gar nicht so schlimm. Und gleichzeitig auch hier wieder der Markt sich ja revolutioniert, wenn man in andere Länder reinschaut, wenn man in andere Bereiche reinschaut, ein Uber, der noch nie ein eigenes Auto besessen hat und trotzdem eine Marktbewertung hat und einen Marktanteil hat weltweit, der phänomenal ist.
Also heute steht in der Financial Times, dass wenn es VW nicht wirklich packen würde, dass 400.000 Jobs in Deutschland auf dem Prüfstand stehen würden. Nicht nur bei VW, sondern jenseits, ne, beim Bäcker in Wolfsburg und so weiter. Da ist in Deutschland natürlich mächtig Druck drauf.
Ja. Was ist deine Empfehlung? Du darfst jetzt hier exklusiv den Automobilherstellern eine Empfehlung geben.
Ja, sich selber zu kannibalisieren. Und das ist natürlich sehr schwierig. Du musst quasi, solange du noch Geld hast, dich selber neu erfinden. Aber da müssen nicht nur die Vorstände mitziehen, da muss auch die Belegschaft mitziehen. Weil auch ein Betriebsrat muss da mitziehen. Ja? Also ist immer die Frage, ob ich heute, jetzt mal krass gesagt, 100 Leute entlasse oder in 5 Jahren alle. Also es ist nicht trivial, aber die Verteidigung auf den Status quo ist schwer anzusehen. Und den gibt es, glaube ich, schon. Nicht nur bei den Autobauern, aber naja, in Stuttgart sieht man es natürlich relativ autolastig. Mhm.
Wenn du mal von der Automobilbranche weiter weggehst, was sind so die Branchen oder Bereiche, mit denen du tagtäglich zusammenarbeitest, die auch massiv im Umbruch sind?
Banken zum Beispiel, also die ganze Finanzwelt, die haben ja kein Geschäftsmodell mehr, wenn die Zinspolitik so ist, wie sie ist. Und sie scheint sich ja nicht zu verändern. Also es ist ja auch so, dass genug Geld da ist. Ich glaube, es mangelt übrigens eher an Ideen. Was gibt es noch für Branchen? Im Grunde, ein paar haben es schon ein bisschen hinter sich, ne, die Verlage oder so, die sind schon irgendwie ziemlich weit. Entertainment mit dem ganzen Streaming, also andere Zahl aus Kalifornien, dort hat eine Zeitung errechnet, wenn du alle Streaming-Dienste abonnieren würdest, hättest du zurzeit $450 pro Monat Ausgaben.
Ich kenne Leute, die gefühlt das genau machen.
Ja.
Okay. Also es gibt Leute, noch jünger als ich, die dann ganz oft sagen, ja, hier die Serie gucke ich über Netflix, die gucke ich über Amazon, die gucke ich über weiß Gott was und die dann wirklich jeden Monat einen Haufen an Geld für Streaming ausgeben.
Und das wird sich natürlich wieder konsolidieren. Aber was sicherlich kommt und das wird bestimmt unterschätzt, weil das ist ein alter Hut, dass virtuelles Lernen, virtuelles Reisen, virtuelles sich begegnen funktioniert. Ja, also viele kennen vielleicht noch Second Life. Wenn du das kennst, bist du älter. Ja. Und mittlerweile gibt es zum Beispiel virtuelle Avatare, die sehen verdammt echt aus. Ich könnte dir Fotos zeigen, wo du auf den ersten Blick sagst, okay, die Frau gibt's. Und jetzt gibt es aber Modelle dahinter. Stell dir vor, Valentino, Modehersteller, sagt, ein T-Shirt für 1.000 Euro zu verkaufen, ist relativ schwierig. Aber warum verkaufe ich nicht 1.000 T-Shirt für 1 Euro in der virtuellen Welt? Weil, jetzt kommen noch die Celebrities dazu, es ist durchaus denkbar, dass du in ein paar Jahren ein Selfie machst mit Kim Kardashian und vielleicht mit einem Valentino-T-Shirt. Also was ich sagen will ist, es gibt dann wieder im Distance-Learning-Bereich, es gibt zunehmend, hier Samsung hat auf der CES vorgestellt virtuelle Personen, die sehen echt aus. So, also kommen langsam viele Geschäftsmodelle zusammen und viele stecken die Kohle rein, dass du vielleicht nicht mehr für jeden Quatsch dein Büro verlässt, sondern zum Beispiel Informationsvermittlung, Schule so abläuft, dass du dich irgendwo einloggst in den Raum. Du sitzt dort, also es ist auch dein Avatar, das sieht vielleicht aus wie du, nur ein bisschen besser. Hm? Ist ja dann auch nicht so schwer. Hat dieses Valentino-T-Shirt an und es ist CO2-neutral, naja, fast. Und es ist schlichtweg effizienter. Ne?
Wieso sagst du vielleicht? Das Thema, ich meine, du hast jetzt grob umfassend das ganze Thema virtuelle Realität. Und da gibt es ja, sag ich mal, die AR, also Augmented Reality, Virtual Reality. Virtual Reality ist also, wo ich Brille auf und komplett immersiv eintauche. XR oder MR oder je nachdem, wie es genannt wird, ist ja eher so, dass ich eine Brille habe und die reale Welt mit der virtuellen Welt verschmilzt. Das heißt, da sind wir wieder beim Cyborg auf einer komplett anderen Dimension, weil du eine komplett anderes Blickwinkel-Dimension zur Verfügung hast, die du komplett nutzen kannst. Aber du hast gerade gesagt, vielleicht kommt das. Warum sagst du vielleicht?
Naja, wir hatten jetzt vor kurzem einen Kunden aus der Spielewelt, die haben ja erzählt, es gibt immer noch Menschen, die mit den Brillen, denen es schlecht wird. Es sind immer noch kleine Pflänzchen. Ja, also als ich zu Gast war mal bei der Singularity University, habe ich zum Beispiel gesehen, wie ein Tablet auf einer Stange auf einem kleinen Motor geschraubt war und dann fuhr eine Studentin quasi über Skype mit ihrer Mutter durch die University.
Okay.
Und das Abgefahrene war, das sah aus, als ob die gerade durchlaufen. Ne? Also es funktioniert, bloß ist es noch sehr selten akzeptiert. Also stell dir vor, allein diese Tablets hier mit Rädern, warum gibt es nicht mehr Führungskräfte, die sagen, hey, an dem Standort sollte ich auch in einem Meeting sitzen, aber ich will nicht hinfahren. Dann könnte ich doch mit diesem Teil da rein in dieses Meeting den Stuhl wegziehen und dann stehe ich eben da in der gleichen Runde wie die anderen. So, also der Unterschied ist vielleicht, ich habe echt erlebt, wie das sehr normal aussah. Andere haben es noch nicht erlebt. Also es gibt noch zu wenig Geschäftsmodelle, wo es friedlich Geld produziert. Deswegen sage ich wahrscheinlich vielleicht.
Okay, weil, also wie gesagt, ich beschäftige mich ja intensiv mit dem Thema. Und wenn ich ein für mich next big thing definieren darf, was die Welt revolutionieren wird, da ist bei mir das ganze Thema Immersive absolut am Platz 1. Also ich glaube, dass es kein Ob ist, sondern ein absolutes Wann es ist. Und da bin ich wiederum bei dir. Also das braucht noch Jahrzehnte, bis das überhaupt mal so Mainstream ist, dass jeder das hat, dass es auch akzeptiert, dass du die Modelle dahin, Geschäftsmodelle, dass die Technik so weit ist. Und ich glaube, der größte Barrier in dem ganzen Thema ist dann eher auch wieder so die psychologische. Also Google Glass ist ja am Anfang daran gescheitert, dass die Brille nicht akzeptiert wurde, weil die Leute nicht aufgenommen werden wollten, wenn die Person vor dir herlief. Wenn das ganze Mindset mal so weit ist, dann ist, glaube ich, das ganze Thema auch was, so wie du sagst, also eins der größten Game Changer für mich, weil du eine komplett weitere Dimension zur Verfügung hast.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, Jahrzehnte. Ja, muss man schauen, vielleicht sind es nur Jahre. Mhm. Wir wissen es wahrscheinlich beide nicht ganz genau. Aber Fakt ist, dass in 5 oder in 10 Jahren keiner kommen muss und sagen, ich habe es nicht gewusst.
Wie geht es dir generell bei den Trends? Du machst das ja auch schon länger. Und ich tue mich da auch weiterhin immer schwer zu sagen, ist es jetzt eigentlich eine lange Zeit oder eine kurze Zeit gewesen? Also manchmal habe ich das Gefühl, da ist ein Trend. Da sage ich, wow, das war jetzt aber so schnell da. Und manchmal habe ich das Gefühl, jeder sagt, der eine Trend ist schnell da, aber wir reden seit 20 Jahren drüber und eigentlich ist nichts passiert.
Es gibt diesen tollen Spruch, Menschen überschätzen, was in 3 Jahren geht und sie unterschätzen, was in 10 Jahren möglich ist. Und wenn du mal jemand aushebeln magst, dann frage ihn doch, was war die meist downgeloadene App bei der Fußball-WM in Deutschland? Und bevor du antwortest, es gab noch keine. Ne? Also 2006 war die Fußball-WM, 2007 kam das iPhone und damit die Apps.
Stimmt, jetzt also das hört sich so an, als wenn es letztes Jahr war.
Und solche Parameter, solche Beispiele braucht man vielleicht auch, um den Menschen klarzumachen, was das wirklich, was 10 Jahre sind.
Okay, nutzt du solche Sachen als Wake-up-Call dann in deinen Kundentermin? Okay, spannend.
Weil oft arbeiten wir auch in Workshops, nicht nur bei Vorträgen, in die Zukunft, aber viele können sich die nicht vorstellen. Es ist unheimlich schwer, einen Menschen aus dem Status Quo rauszuholen, sodass er wirklich crazy ist. Und zum Teil übrigens vielleicht auch mal unmöglich, je nach Typ, je nach Vorwissen.
Auch da wieder, wie ist deine Erfahrung? Also bei mir ist es ja so, ich meine, ich komme aus dem Bereich. Klar beschäftige ich mich damit. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit meinem Schwiegervater unterhalte, der mit der ganzen Welt überhaupt nichts zu tun hat, der jetzt gerade sein erstes Smartphone hat, damit auch gut umgehen kann, aber trotzdem viele Sachen weiterhin hinterfragt. Und davon habe ich gefühlt, besteht ja ein Großteil der Menschheit sogar. Also wenn man sich in dem Bereich rumtreibt, dann denkt man immer so, jeder tickt so und dann stellt man irgendwie fest, wow, wir sind vielleicht 5%. Wie nimmt man denn solche Leute mit? Also muss man sie überhaupt noch mitnehmen oder ist das ein Thema, wo man sagt, lass sie doch in Frieden?
ja, wenn die Organisation überleben soll, dann musst du vielleicht alle mitnehmen. Aha. Dass vielleicht möglichst wenig auf der Strecke bleiben. Aber das ist eben der Punkt, ne? Das ist nicht überall so wie in Ulm oder in Kassel oder in Stuttgart. Es gibt eben Städte, da dreht sich das Rad, sodass alle mitmachen und alle das Ding nach vorne treiben, ja? Weil sie vielleicht jünger sind, wie in Ghana, oder weil sie vielleicht 5G zum Frühstück haben, wie in Seoul, oder weil sie vielleicht umringt sind von Budget, wie im Silicon Valley. Also ich glaube, da kann man sich als Deutscher, der sich hier eben viel aufhält, auch echt vertun, weil er nämlich glaubt, die Welt sieht aus wie Hamburg oder München. Tut sie aber nicht.
Das heißt, nochmal eine Ebene drüber.
Ja, und viel krasser als das, was hier so bewahrt wird. Wir sind halt keine Schweiz, wo man so viel Budget hat, dass man es, wenn man es nicht vergeigt, dass es schon reichen wird. Ja.
Du hast ja, was mir dazu einfällt, ich habe mir einen Satz aus deinen Thesen notiert, der heißt, Google entscheidet, wie wir die Stadt erleben.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich ein Beispiel dafür. Was meinst du damit?
Ja, wir wissen alle, ich meine, es gibt Alphabet, es gibt Google, die Bewertungen sind abartig, aber die können halt auch was. Ja? Also sie haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir irgendwie die ganze Welt auf Google Maps angucken können. Muss man sich mal überlegen. Die fahren irgendwie durch die ganze Welt und zeichnen auf. Zum Teil nicht nur einmal. Und das Verrückte, das Schlimme, wenn man so will, ist, wir waren vor kurzem in Japan und dann reist man natürlich mit Echtzeitdaten vom Bus zum Beispiel, vom Linienbus durch Japan. Das ist mal ein Wort. Erstmal ist die Frage, ob das nicht eine Aufgabe wäre der öffentlichen Behörden. Hat man also dankend abgegeben, weil irgendwie jemand anders kann es besser und ist sowieso billiger. Aber unterm Strich bewegt sich der Mensch nicht nur auf diese Suchmaschine, sondern mehr oder weniger das ganze Leben in dieser Google-Welt. Und wenn Google zum Beispiel sagt, Taiwan ist Teil von China, dann ist es eben richtig.
Okay.
Ja, oder wenn Google sagt, der Bus kommt, dann wird es schon so stimmen. Oder wie diese berühmten Beispiele, wenn da jetzt eine Straße ist, dann wird da schon eine Straße sein, auch wenn vielleicht vorne eine Klippe kommt. Also diese, ja, für mich ist schlimm, dass die öffentliche Hand quasi die Kompetenz dieses öffentlichen Raums abgibt, aber ich merke gleichzeitig, dass es unfassbar attraktiv gemacht ist.
Das ist ja das, was die aller Perfektion können. Und das ist ja auch, was gleichzeitig aber als Kritik reingeworfen wird. Die verkaufen sich immer als Gutmenschen und wollen nur das Beste. Und man weiß ja trotzdem aus der Vergangenheit auch wenn man nur das Beste möchte, kann es teilweise dazu führen, dass man dann doch nicht das Beste will. Deswegen, wir sind so langsam am Ende von dem Podcast. Was ich enorm faszinierend finde bei diesen Trends, ist ja, dass es also sehr viele gibt. Aber gleichzeitig, wenn ich mir auch die Trends von dir durchgelesen habe, die meisten davon kommen ja erstmal negativ rüber. Also ich habe die ganze Liste durchgelesen und habe mir gedacht, oh Scheiße, da habe ich keinen Job mehr, oh Mist, hier habe ich, weiß ich nicht, da essen wir alle nur noch Papier in der Zukunft, bei dem machen wir das und das und alles wird eigentlich schlecht. Warum interpretieren, ist die Welt schlecht in Zukunft oder warum interpretieren wir solche Sachen immer erst als schlecht? Und statt zu sagen, Google entscheidet, wie wir die Stadt erleben, ist doch eigentlich voll geil, ist doch eigentlich ein Luxus für uns, ist doch viel besser als vor, weiß ich nicht, im Mittelalter, wo ich dann nicht mal wusste, was hinter der nächsten Straße passiert.
Und die Welt ist übrigens sehr, sehr gut geworden. Es gibt Zahlen, da siehst du, es gibt viel mehr Demokratien, obwohl man es kaum glauben kann. Es gibt viel weniger Kindersterblichkeit, es gibt viel mehr Wasser und so weiter. Ja, die Welt ist gut. Ich glaube, es hat was mit diesem Demografie-Thema zu tun. Ja, ein älterer Mensch will seine Wohnung und seine E-Klasse bewahren. Ja, der braucht vielleicht auch keinen neuen Bahnhof mehr. Es ist vielleicht auch so, dass wir stark geworden sind in unserer Kultur durch wenig Fehler machen. Ja, wir sind Weltmarktführer geworden, ganz viele davon, weil wir wenig Fehler gemacht haben. Perfektion war wichtig. Heutzutage ist aber vielleicht Geschwindigkeit wichtiger. Also auch das ist wahrscheinlich komplex. Aber ja, es braucht die Haltung, dass wir das alles packen, weil wir packen es doch auch. Wir packen es jeden Tag. Es ist nur die Frage, wie bewusst. Also Selbstbewusstsein hat einen großen, großen Hebel bei dem Thema Wandel.
Das sagt man ja generell, dass mit einer positiven Einstellung man die Welt viel besser erleben kann als mit einer negativen Einstellung. Das ist ja eine generelle psychologische Grundhaltung schon, die man hat. Liegt es aber nochmal trotzdem die Frage, weil ich, wie gesagt, wenn ich die bei dir durchlese, ist es dann erstmal mein innerlicher Eindruck oder formulierst du die vielleicht sogar absichtlich erstmal ein bisschen negativer, damit du wachrüttelst und erstmal schockierst? Kann ja, man unabhängig vom Geschäftsmodell, kann es ja auch einfach sein, dass das natürlich die richtige Art und Weise ist, mit solchen Themen umzugehen.
Also Provokation wirkt Und man braucht es auch, sonst kommt man nicht durch in der Lethargie. Aber es kann sogar sein, dass ich die mal negativ formuliert habe, weil ich denke, sie sind schwierig. Will ich nicht abreden. Aber ja, der Leser und seine Haltung wird sie bestimmt auch entsprechend interpretieren.
Schön. An der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Wir machen auch noch direkt eine zweite Folge danach zum Thema China und Trends. Die werde ich dann eine Woche später veröffentlichen. Aber ganz zum Schluss nochmal so für dich die Frage, was ist so die spannendste Geschichte in der letzten Zeit, die du erlebt hast zum Thema Trends? Und natürlich noch immer die Frage am Ende, welche Literaturempfehlung oder was für eine Empfehlung generell hast du, wenn Menschen sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchten? Also erstmal die Frage mit dem interessantesten, ja, was am interessantesten für dich passiert ist?
Also ein Thema ist so, dass ich tatsächlich auch Angst bekomme und dass ich mich entdeckt habe oder ertappt habe, dass ich denke, okay, das kommt, aber vielleicht bin ich da nicht mehr da. Und zwar kannst du mittlerweile die DNA eines Menschen so verändern, so einfach verändern wie ein Word-Dokument. Das können natürlich nur Wissenschaftler, aber wenn man die Kette weiterspielt und mal 10, 20, 30 Jahre draufpackt, dann ist das scary. Ja, weil dann hast du wirklich dein Designer-Baby. Und das muss man wollen. Aber China will es zum Beispiel und kann es auch wohl schon irgendwie. Also das ist zum Beispiel ein heißes Eisen. Ein großes Thema, wo noch nicht so durch die Medien ist. Die zweite Frage war?
Zum Thema Literaturempfehlungen oder irgendwelche Personen, mit denen man sich auf jeden Fall beschäftigen muss. Oder wie kann ich mich jetzt, wenn ich jetzt hier Blut geleckt habe, weiter mit dem Thema Trends beschäftigen?
Also erstmal, glaube ich, muss man Dinge lesen, die nicht jeder liest. Ja, also das Manager-Magazin lesen wir nicht. Aber es gibt eine Financial Times, die kostet 250, 300 Euro im Jahr, als Print sogar, wenn man Traditionalist ist. Oder auch mal eine neue Zürcher Zeitung. Ich glaube, ja, das ist nicht so verrückt und man kriegt es her. Es gibt bestimmt auch unseren eigenen Blog, wo wir wieder Orientierung bringen als Trendbeobachter-Blog.
Also verlinke ich eh alles nachher in der Shownotes.
Alles lieb. Aber schlussendlich, glaube ich, ist die Haltung, Dinge zu lesen, die nicht jeder liest.
Was liest du gerade?
Aktuell haben wir die Financial Times abonniert. Wir sind auch in der Washington Post dran. Jetzt gehört die aber Jeff Bezos, also Amazon. Es ist nicht so leicht, China gute Medien herzukriegen. Es gibt im Grunde nur einen Titel, aber den gibt es nur online und ich liebe halt Papier. Also es ist noch ziemlich offen, was die nächste Runde ist, aber wir wechseln immer wieder.
Okay, spannend. Wie gesagt, ich werde deine Website, deinen Blog und die ganzen Sachen unten verlinken. Bedanke mich auf jeden Fall schon mal für das sehr interessante Gespräch. Und wir werden dann, wie gesagt, in dem Follow-up direkt dann, das werde ich dann die Woche später veröffentlichen, das ganze Thema weitergreifen und uns mal speziell China rauspicken. Matthias, vielen Dank.
Gleichfalls. Dankeschön. Wir sehen uns in der Zukunft.
Genau.